Ich freue mich, bei euch zu sein. Wir haben heute den dritten Teil unserer Predigtserie Vergeben lernen. Heute ist das Thema das Wesen der Vergebung erfahren, das Wunder der Vergebung erfahren. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen. Corrie ten Boom, ihr kennt sie. Und sie war eine Holländerin und sie war im Dritten Reich im KZ, Konzentrationslager, weil sie ihre Familie haben Juden versteckt und sehr viel sich um Juden gekümmert. Und sie hat dort im Konzentrationslager sehr schlimme Sachen erlebt. Ihre Schwester war auch dort. Ihre Schwester ist an den Torturen des Konzentrationslagers umgekommen. Und sie hat es überlebt. In Ravensburg war sie, Ravensbrück. Und sie hat Bücher geschrieben darüber. Und sie hat auch einiges geschildert, wie schlimm das war. Also wie da sadistische Wärter waren, die die Menschen gequält haben und jede Würde genommen haben. Und also sehr schlimme Sachen. Ja. Ihre Schwester starb dort. Und dann, nach dem Krieg, als das zu Ende war, hat sie dann darüber berichtet, darüber geschrieben. Und sie war gläubig, sie ist eine gläubige Christin, und hat über Vergebung gesprochen. Und auch, dass sie denn auch, ja, dort, dass es wichtig ist, anderen Menschen zu vergeben, die ein Schlimmes angetan haben. Und als sie 1947 in München gepredigt hat, auch über dieses Thema, kam einer der Wärter, der damals einer der Schlimmsten war, die sie und ihre Schwester gequält haben, der mit am Tod ihrer Schwester mit Schuld war. Er kam zu ihr und sagte, ich bin Christ, ich bin Christ geworden. Werden Sie mir vergeben? Und da stand sie dort, das war nach dem Vortrag, er kam alleine zu ihr. Und es ist eine Sache, über Vergebung zu sprechen. Und es ist eine zweite Sache, in so einem Fall zu vergeben. Es ist eigentlich menschlich nicht möglich. Ja. Weil das, was man im KZ erlebt, das ist so erniedrigend und so furchtbar, traumatisch. Und sie hat dann sie hat ihm die Hand entgegengestreckt und hat gesagt, ja, ich kann es nicht, aber Gott hilft mir, ihnen zu vergeben. Weil Jesus mir vergeben hat, möchte ich ihnen auch vergeben. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Das ist nur möglich, wenn man wirklich Gottes Kraft in sich hat. Nur durch Gottes Hilfe, nur durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt, können wir vergeben. Vor allen Dingen solche schweren Sachen vergeben. Ganz kurzer Rückblick. In unserer ersten Predigt, das Wesen der Vergebung verstehen, haben wir uns Gedanken gemacht über den Zusammenhang zwischen Körper, Seele und Geist, dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Wir haben darüber gesprochen, warum Vergebung wichtig ist, dass Vergebung uns hilft, dass wenn wir anderen vergeben, innerlich Frieden zu haben, dass wir ein besseres, ein gesünderes Leben haben. Wir haben darüber gesprochen, was Vergebung ist, was Vergebung nicht ist. Und viele haben eine falsche Vorstellung von Vergeben. Vergeben heißt nicht, dass ich alles vergessen muss. Vergeben heißt nicht, dass ich dem anderen wieder das erlaube, wieder zu tun. Vergeben heißt nicht, dass ich eine gute Beziehung wieder haben muss. Vergeben heißt erstmal, dass ich im Herzen dem anderen das nicht mehr nachtrage, dass ich vergebe. Und wir hatten darüber gesprochen, wie kann ich vergeben? Das möchte ich nochmal wiederholen und das möchte ich am Ende der Stunde auch nochmal sagen. Das möchte ich euch wirklich dazu ermutigen und einladen. Zeit heilt keine Wunden. Auch wenn eine Sache schon 30, 40 oder 50 Jahre zurückliegt, sie kann noch genauso wehtun wie am ersten Tag, wenn es nicht vergeben und nicht verarbeitet ist. Und deshalb wichtig ist, dass man, wenn man eine bestimmte Sache, wirklich auch eine Sache, die einen belastet, wenn man es aufschreibt, schreib es auf. Schreib auf, was hat dich, das war die Situation, was hat dich verletzt, wie waren deine Gefühle, warum konntest du nichts dagegen tun, was ist dein Anteil vielleicht an der Geschichte. Und da kann man ruhig seitenweise schreiben. Und wenn man das tut, dann tut es erstmal weh. Das ist sehr schmerzhaft, das zu tun. Und dann schreib drunter und dann entscheide dich und sag, ich entscheide mich zu vergeben. Auch wenn das Gefühl sagt, ich kann nicht, aber du kannst mit dem Verstand sagen, ich will es, ich entscheide mich zu vergeben. Und dann ist es wichtig, dass du an jedem Morgen, wenn du aufwachst, an jedem Morgen wieder sagst, ich entscheide mich zu vergeben. Diese eine Sache, jeden Morgen. Und irgendwann wird das Gefühl, das, was du entschieden hast, auch akzeptieren. Irgendwann wird dein Gefühl darüber zur Ruhe kommen. Dann wird dein Gefühl das auch annehmen können. Das war das erste Thema, das Wesen der Vergebung verstehen. Das zweite Thema war die Heilkraft der Vergebung entdecken. Da ging es um die Zufriedenheit in der Gegenwart, dass wir es wichtig für uns ist, dass wir Zeit brauchen für die stille Zeit mit Gott, dass wir aus der stillen Zeit mit Gott Kraft schöpfen für die Gegenwart, auch für die Vergebung, dass wir verstehen, was Ärger ist, dass Ärger an sich nicht böse ist, keine Sünde ist, sondern Jesus hat sich auch geärgert. Ärger zeigt nur an, dass etwas nicht stimmt, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Und nur meistens ärgern wir uns mehr, als es gut ist und länger, als es gut ist. Und dass, wenn wir uns aber ärgern, dass man dann dem Grund angeht. Ja, wir hatten über aggressives Verhalten und passives Verhalten und gesprochen, aggressives Verhalten ist, dass ich den anderen angreife, was nicht gut ist, dann kommt meistens eine Gegenreaktion. Passives Verhalten ist, dass ich alles schlucke und immer nur in mich reinpresse, das ist auch nicht gut. Und wir hatten dann über assertives Verhalten gesprochen. Assertives Verhalten heißt, dass ich das anspreche, dass ich sage, was nicht in Ordnung ist und sachlich darüber spreche, versuche das zu lösen, eine Lösung herbeizuführen. Und dass wir auch Groll verstehen. Groll heißt, dass ich, wenn der Ärger bleibt, Groll ist Ärger auf Dauer, dass irgendwann der Groll entsteht und dass mein Herz innerlich zerfrisst. Und wir hatten auch darüber gesprochen, hatten wir das Beispiel gehabt, wo der Andreas der Freiwillige war, was Nachtragen bedeutet. Ja. Das heißt, wenn ich ihm seine Kiste nachtrage, ja, dass ich derjenige bin, der die Last hat und dass ich immer auf ihn schauen muss und gucken muss, wohin er geht, dass ich nicht frei von ihm bin. Und wenn wir jemandem etwas nachtragen, dann sind wir hier diejenigen, die die Last haben und die nicht frei sind und die von dem anderen Menschen abhängig sind, auf den wir schauen, dem wir etwas nachtragen. Das war das zweite Thema. Heute haben wir das Wunder der Vergebung erfahren. Erstens wollen wir über tiefe Enttäuschung nachdenken und zweitens über Ziele für die Zukunft. Die Definition von Vergebung. Vergebung ist der Prozess, den eigenen Groll der Vergangenheit aufzugeben, Zufriedenheit in der Gegenwart zu finden und das eigene Ziel für die Zukunft wieder zu entdecken. Das ist erstmal eine Entscheidung. Ich entscheide mich zu vergeben. Aber dann ist es ein Prozess. Nämlich, wenn ich mich entschieden habe, mit meinem Verstand, bis mein Gefühl das auch akzeptieren kann, ist ein Prozess. Und das dauert manchmal. Bei kleineren Dingen kann das ganz schnell gehen, kann das innerhalb von ein paar Minuten sein. Wenn mir jemand auf den Fuß tritt, dann kann ich ihm vergeben und dann ist das nach ein paar Minuten wieder gut. Aber wenn es größere Sachen sind, dann kann das manchmal länger dauern. Und bei ganz schweren Sachen kann das manchmal bis zu einem Jahr, anderthalb Jahre dauern, bis mein Gefühl darüber zur Ruhe gekommen ist, bis ich innerlich den Frieden wieder habe darüber, bis ich das verarbeitet habe. Ja. Und das heißt, dass ich den Groll der Vergangenheit aufgebe, dass ich dem anderen vergebe und damit selber frei werden möchte, dass ich dadurch in der Gegenwart den Frieden haben kann, Zufriedenheit. Und nur dann kann ich auch in die Zukunft gehen, in die Richtung, in die ich gehen möchte. Dass mich die Dinge der Vergangenheit nicht mehr belasten. In Römer 12, Vers 2 sagt Paulus, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus spricht von der Änderung, von einer Erneuerung unseres Sinnes. Der Mensch, der ohne Gott lebt, der ist egoistisch und selbstsüchtig. Und wenn er verletzt wird, reagiert er meistens entweder mit Aggression oder mit Aggression gegen sich selbst. Und ich denke, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wenn Gott uns verändert, wenn Gott unser Denken verändert, Änderung unseres Sinnes heißt, ändert euer Denken. Und Gott möchte unser Denken so verändern, dass wir das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene, Gottes Willen für unser Leben erkennen. Gott möchte uns frei machen. Gott möchte uns ein erfülltes, ein glückliches Leben führen, schenken. Und die Dinge dieser Welt belasten uns. Und da denke ich an Jesus. Ich denke, es gab keinen Menschen, der mehr angegriffen wurde als er. Wie viele Menschen haben ihn verletzt? Und wie oft hat Satan ihn versucht anzugreifen, zu vernichten, zu verführen? Wodurch konnte Jesus trotzdem innerlich frei sein? Wodurch konnte er ein erfülltes, glückliches Leben führen? Trotz seiner Angriffe und der Verletzungen. Dadurch, dass er innerlich vergeben konnte. Und das sehen wir am deutlichsten am Kreuz. Als er gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Selbst als die schlimmsten Angriffe kamen und Verletzungen und die Folterungen, konnte er vergeben. Und wir bekommen diese Kraft der Vergebung durch Gott, indem wir mit Gott verbunden sind, indem wir uns von Gott verändern lassen und unser Denken verändern lassen. Das Denken ist ganz entscheidend. Und je mehr wir über das Negative nachdenken, je mehr wir über die Verletzung nachdenken, je mehr wir darüber nachdenken, wie sehr ich selber Opfer bin und je mehr ich darüber nachdenke, wie schlimm es mir geht und ich selbst Mitleid pflege, desto schlimmer geht es mir. Und Denken verändert heißt, dass Gott mein Denken so verändert, dass ich über das Gute nachdenke. Was kann ich daraus lernen? Wie kann es einen Ausweg geben? Dass ich sage, ich stehe jetzt hier, aber wie kann ich in eine Richtung gehen für die Zukunft, die gut ist, die ich möchte. Die meisten Menschen sehen sich als die passiven Empfänger ihrer Erinnerungen. Die meisten Menschen glauben, dass ihre Erinnerung, das, was passiert ist, wirklich so abspiegelt, wie es passiert ist. Die Gedanken sind einfach in ihrem Kopf und sie können sie nicht loswerden. Die Frage ist, sind unsere Erinnerungen immer richtig? Sind unsere Erinnerungen immer so, wie die Wirklichkeit gewesen ist? Ich habe dazu mal einen Film gehabt, das mache ich jetzt mit euch heute nicht, aber ich kann euch erzählen, was da passiert. Ich habe dann, wenn ich das Seminar mache, dann lasse ich einen Film abspielen. Das ist ein kurzer Film nur, 20 Sekunden. Da sieht man so ein Fahrradrennen und das ist nass und man sieht, wie der Erste ankommt, kurz vor dem Ziel. Und so ungefähr 50 Meter vor dem Ziel guckt er sich um und sieht, ist keiner hinter ihm. Und er jubelt schon, weil er der Erste ist. Und im Moment, wo er sein Lenkrad loslässt und jubelt, und es ist nass auf der Straße, haut es ihn hin. Und während er wieder aufsteht und versucht, wieder auf sein Fahrrad zu springen, kommt der Zweite an ihm vorbeigefahren. Und der Zweite wird Erster. Und dann ist es fertig. Und dann tue ich einen Zettel austeilen, da stehen ungefähr 6 oder 7 Fragen drauf. Zum Beispiel, was war die Farbe vom Trikot von dem ersten Fahrer? Was war die Farbe vom Trikot vom zweiten Fahrer? Welche Farbe hatte sein Helm auf, den er aufhatte? Welche Farbe war der Helm vom zweiten? Welche Farbe hatten die Häuser im Hintergrund? Und es ist interessant, die Antworten dann zu hören. Also bei 10 Leuten hat man meistens 11 Antworten dann, ja? Weil jeder irgendwas anderes im Kopf hat. Es gibt einige, die tatsächlich einiges richtig haben. Aber warum haben die meisten alles falsch?
Weil es so viele Farben gibt.
Erstens, es gibt so viele Farben, genau. Wenn es nur rot und grün geben würde, wäre es einfach, genau. Jeder hat einen anderen Fokus, genau. Jeder hat einen anderen Fokus. Und wenn man die Aktion sieht, worauf konzentriert man sich?
Eigentlich auf die Tragödie.
Auf die Tragödie. Und zwar, man wird gefangen von dem, was passiert. Ja, der Sieger stürzt und der Zweite, und man leidet mit dem, der da gestürzt ist. Ja, und das heißt, man ist dadurch durch die Aktion so gefangen, dass man die Nebensächlichkeiten, welche Farbe das Trikot von dem einen hat, ist ja für uns uninteressant. Da achtet man nicht drauf. Wenn man nicht drauf achtet, dann behält man es auch nicht. Das bedeutet, und wenn ich das zweite Mal das ablaufen lasse, dann merken Sie, ach, ich habe alles falsch aufgeschrieben. Dann achten Sie auf einmal auf die ganzen Sachen, die ich vorher abgefragt habe. Das bedeutet, wir merken uns nur die Dinge, auf die wir uns fokussieren. Und alles andere blenden wir aus. Und meine Lieben, manchmal blenden wir Dinge aus, die wichtig sind. Wenn ich ein Ereignis erlebt habe, das mich vielleicht verletzt hat, und wenn ich einen anderen frage, der vielleicht neutral dabei gewesen ist, wie hast du das denn erlebt? Dann kann es sein, dass er Dinge darüber sagt, über dieses Erlebnis, die ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung habe. Aber was mir hilft, einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Unsere Erinnerungen sind verzerrt. Und wir erinnern uns meistens an das, was mit unserem Gedanken, mit unserem Gedankengebäude sowieso übereinstimmt. Deswegen ist es manchmal auch gut, seine Erinnerungen, deswegen ist es manchmal auch vor Gericht, Zeugenaussagen, nicht immer so ganz glaubwürdig. Weil wenn etwas geschehen ist, dann guckt man auf das, wenn gerade ein Unfall passiert ist auf der Straße, dann schaut man auf das, was gerade abläuft, auf die Aktion. Ich hatte letztens einen Fall gehabt, bin ich gefahren bei uns, und da war vor mir ein Lastwagen auf der Landstraße, und auf einmal fängt er an, über die Mittellinie rüberzufahren. Und jemand kam ein anderer Lastwagen entgegen. Er hat dann gerade noch wieder ein bisschen nach rechts das geschafft, aber sie haben sich dann gestriffen. Und das ist ja ganz schön laut geknallt. Aber durch das Streifen ist er ins Schleudern gekommen und ist dann links die Böschung runter. Und ein anderer, ein Lieferwagen, kam entgegen. Und der ist dann auch die Böschung runter. Der ist mit dem zum Glück nicht zusammengestoßen. Das war irgendwie gerade eine Lücke gewesen. Natürlich war dann der LKW im Graben, also das ist ganz schön weit runter, so ungefähr 5 Meter runter, und da lag dann dort der LKW, und der andere lag auch da im Graben, und noch der andere LKW war auch kaputt, der mit dem er geschliffen hatte. Auf jeden Fall kamen dann, was weiß ich, 3, 4, 5, 6 Feuerwehrautos und 4 Krankenwagen und 5, also es war die ganze Straße voll. Ja. Und ich war der Hauptzeuge, weil ich direkt hinter dem Lastwagen war. Und dann sollte ich dem Polizisten alles sagen, was ich gesehen hatte. Natürlich habe ich alles versucht, mich zu erinnern. Aber der hat einige Fragen gestellt, wo ich wirklich sagen musste, ich weiß es nicht. Zum Beispiel die Frage war, ob der entgegenkommende Lieferwagen mit dem Lastwagen, der vor mir war, ob die sich berührt haben. Da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. War an meiner Erinnerung vorbeigegangen. Weil ich habe auf das Geschehen geschaut und nicht auf eine mögliche Berührung. Deswegen Zeugenaussagen sind nicht immer zuverlässig, weil man selektiv sich erinnert. Denkt mal an eine Zitrone. Eine schöne gelbe Zitrone. Und ihr schneidet sie auf. Genau, und ihr drückt ein bisschen und da kommt der Saft raus und dann lutscht ihr so schön an der sauren Zitrone. Übrigens, wenn ihr wollt, dass ein Bläserchor nicht mehr weiterblasen kann, dann müsst ihr euch vor dem Bläserchor stellen und eine Zitrone aufmachen und daran lutschen. Und allein durch dieses Bild haben die so viel Speichel, dass sie nicht mehr weiterblasen können. Ja. Das ist gemein, ja. Und jetzt versucht, nicht mehr an die Zitrone zu denken. Das geht nicht. Warum denn nicht? Du hast vollkommen recht. Warum können wir nicht mehr nicht an die Zitrone denken? Es ist für uns Menschen nicht möglich, an etwas nicht zu denken. Oder an etwas bewusst nicht zu denken. Denn je mehr ich denke, daran will ich nicht denken, desto mehr denke ich dran. Aber jetzt denkt, stellt euch einen Apfel vor, dass ihr einen schönen Apfel pflückt und der Apfel saftig ist und süß ist. Ja, und je mehr man sich den Apfel vorstellt, irgendwann hat man die Zitrone vergessen. Das ist gleich wie bei Kindern, ja? Wenn die Kinder ein Messer in der Hand haben, an der falschen Seite, mit der Klinge in der Hand, wenn man versucht, den Kindern das Messer aus der Hand zu nehmen, was passiert? Kinder drücken fest dazu und dann tun sich erst recht schneiden. Aber wenn man den Kindern etwas anderes in die Hand gibt, etwas, was sie mögen, was ihre Aufmerksamkeit anzieht, lassen sie das Messer los, um das andere anzufassen. Und also, wenn man etwas anderes hat, einen Ersatz dafür hat, dann kann man das andere auch loslassen. Nichts an etwas zu denken, heißt gerade daran zu denken. Da war eine Geschichte, da war ein Betrüger, der war bei den Afrikanern im Urwald. Er versprach, Gold herzustellen. Und er hat dann ein Rezept gehabt, da hat er einen großen Topf gehabt, aufs Feuer gesetzt und hat alle möglichen Sachen reingemacht. Und hat dann rumgerührt und hat am Ende einen Goldklumpen rausgeholt. Natürlich hat er den Goldklumpen irgendwo zwischendurch unbemerkt da reingetan. Und dann hat er das Rezept weitergegeben. Alle wollten natürlich das Rezept haben, wie man Gold herstellen kann. Und er hat dann viel Geld dafür genommen oder viel andere Dinge, ja, wertvolle Sachen von ihnen genommen. Und in dem Rezept stand alles, was sie da reintun sollten. Und am Ende stand, aber denkt beim Rühren nicht an den Rotkopfaffen. Natürlich, und wenn Sie das Rezept gelesen haben und Sie haben dann alles reingetan und Sie haben dann umgerührt und die haben dann gelesen, denke ich an den Rotkopfaffen. In dem Moment, wo Sie das gelesen haben und daran gedacht haben, haben Sie schon daran gedacht und deswegen hat das Rezept nie funktioniert. Und Sie haben nie Gold bekommen. Natürlich ging das Rezept auch ohne diesen letzten Satz nicht. Aber man sieht daran, dass es nicht möglich ist, an etwas nicht zu denken, wenn man aufgefordert wird, nicht daran zu denken. Es geht nicht. Ja. Deswegen unsere Erinnerungen sind immer nur selektiv. Wir erinnern uns nicht an alles, was uns jemals passiert ist. Das können wir gar nicht. Wir erinnern uns selektiv. Und zwar, wir verbinden ein Ereignis mit einem Gefühl. Und zwar, je stärker das Gefühl ist, desto größer die Erinnerung. Erinnert ihr euch, was ihr am 11. September 2001 gerade gemacht habt, als ihr von dem... Warst noch gar nicht geboren. Das weißt du noch. Deine Geburtstag hatte Geburtstag. Ja. Die meisten wissen das noch, was sie gerade gemacht haben an dem Tag. Ich weiß es auch noch. Ich war gerade im Auto zu einer Bibelstunde und als sie ankamen und ich habe gedacht, im Radio spielen sie so ruhige Musik. Warum machen die das? Das ist ganz ungewöhnlich. Und dann kam ich an und da habe ich das mitbekommen und dann haben wir gleich eine Bibelstunde über die Zeichen der Zeit gemacht. Aber warum erinnern wir uns daran? Erinnert ihr euch, was ihr am 11. Oktober 2001 gemacht habt? Wenn ihr nicht gerade Geburtstag hattet. Warum erinnern wir uns nicht daran? Unsere Erinnerung hängt sehr stark mit Gefühlen zusammen. Die Dinge, wo wir starke Gefühle dabei hatten, positive und negative oder negative, an die erinnern wir uns. An Urlaub, an die Hochzeit, an schöne Dinge. Oder auch an schlechte Dinge, schlimme Dinge, ändern wir uns auch. Und weil am 11. September wir unter Schock standen und das auch so aufgebauscht wurde auch noch, und das ist den ganzen Tag über den Bildschirm gelaufen, deswegen ändert man sich daran, weil man negative Gefühle damit verbindet. Und von daher, und was wir im Alltag so machen, das vergessen wir wieder, weil das keine großen Gefühle mit sich bringt. Und von daher, wenn wir verletzt wurden in der Vergangenheit, dann haben wir da negative Gefühle. Und es ist nicht möglich, das zu vergessen. Aber wir können es vergeben. Ja. Unsere Erinnerungen sind leicht verzerrt und sind oft ungenau. Und deswegen, gefühlsmäßige Reaktionen, genau, was wichtig ist, dass wir auch versuchen, unsere Erinnerungen ein bisschen zu verändern. Das können wir. Wodurch? Erstens, indem wir Personen fragen, die das auch erlebt haben und die dann uns ihre Sicht schildern. Zum Beispiel manche Dinge aus meiner Kindheit kann ich mich noch nicht daran erinnern. Aber weil ich Bilder habe, wo ich mich drauf sehe, wie ich als Vierjähriger irgendwas gemacht habe, durch das Bild erinnere ich mich daran. Das heißt also, meine Erinnerung wird durch äußere Dinge beeinflusst. Ich kann also Menschen fragen, die dabei waren. Zweitens kann ich auch versuchen, mich in den Täter hineinzuversetzen. Warum hat er das gemacht? Was waren die Hintergründe? Was war seine Motivation? Und in dem Moment kann auch dadurch meine Erinnerung an diese Sache sich leicht verändern. Gefühlsmäßige Reaktionen können stärker sein, als das Ereignis rechtfertigt. Das bedeutet, jemand kann vielleicht etwas Kleines nur gemacht haben, aber es hat eine starke Wirkung bei mir. Wir erinnern uns an das Negative 5-mal mehr als an das Positive. Das ist meistens so, weil unser Kopf versuchen möchte, dass es nicht wieder passiert, dass wir uns vor dem Schlechten schützen. Wir ziehen Informationen vor, die unsere Überzeugung bestätigen, während wir andere Hinweise ignorieren. Wenn wir ein bestimmtes Bild über einen Menschen haben, werden wir, wenn wir Informationen über diesen Menschen wieder bekommen, das, was sowieso wir über ihn denken, das werden wir verstärken. Und Informationen, die vielleicht ein anderes Bild darstellen, sind wir geneigt zu übersehen, zu überhören. Ja. Das heißt, wir wählen unsere Erinnerungen selber. Die sind oftmals sehr subjektiv. Verschiedene Leute sehen ein Ereignis aus unterschiedlichen Perspektiven. Opfer übertreiben meistens die Schwere und spielen ihre Verantwortung herunter. Weil sie das schlimm empfunden haben, vielleicht schlimmer, als es tatsächlich gewesen ist. Aber ihre Empfindungen waren so. Und ihre Verantwortung, sagen sie, naja, ich hab doch nur ein bisschen provoziert. Die Täter verkleinern die Realität. War doch nur ein Klaps. Ja. Oder war doch nur eine Backpfeife. Und vergrößern die Verantwortung des anderen. Ja, der andere, der hat mich ja. Der andere hat mich provoziert. Deswegen war das nur eine kleine Backpfeife. Also das heißt, beide sehen die Erinnerung an die Tat verschieden. Und die Schwere auch. Das Opfer glaubt, dass ihm mehr zusteht, als das, was der Täter bereit ist zu zahlen. Und wenn der Täter dann sagt, tut mir leid, sagt das Opfer, das reicht nicht. Nach der Schwere, was du mir angetan hast, musst du mindestens auf den Knien zu mir rutschen, ja? Und das musst du, ja? So und so muss das aussehen. Das heißt, es ist sehr schwierig, ja, weil die Erinnerung an das Ereignis von beiden sehr unterschiedlich gesehen wird. Schuldzuweisung auf den Täter. Ich weise dem anderen die Schuld zu und hoffe, dass er sich ändert und ich mich dadurch besser fühle. Fühle ich mich besser, wenn ich dem anderen die Schuld zuweise? Kurzfristig vielleicht schon, aber langfristig nicht. Zweitens, mir wird bewusst, dass ich nicht fähig bin, den anderen zu verändern. Ich fühle mich frustriert, da ich keinen Erfolg habe. Wenn der andere seine Tat nicht einsieht und ich ihm aber nicht vergebe, und ich die Schuld immer nur auf ihn projiziere, dann werde ich mein ganzes Leben frustriert rumlaufen, weil der andere seine Tat nicht eingesehen hat. Deswegen, ich kann den anderen nicht verändern. Das kann ich nicht. Drittens, andere Menschen sind für ihre Taten verantwortlich, aber sie sind nicht verantwortlich für meine Gefühle, und das ist jetzt wichtig. Wie ich darüber denke, wie ich über die Situation fühle, über diese Verletzung, dafür ist nicht der andere verantwortlich. Sondern wie ich darüber denke, wie ich dazu stehe. Und wenn ich vergebe, dann können meine Gefühle zur Ruhe kommen, auch wenn der andere mich noch so schlecht behandelt. Denn wenn andere Menschen für meine Gefühle verantwortlich wären, dann wäre ich immer abhängig von, dass alle Menschen mir wohlgesonnen sein müssten. Und Jesus waren die Menschen nicht wohlgesonnen. Viele Menschen nicht. Der hat trotzdem seinen Frieden gehabt. Jesus war nicht abhängig davon, dass Menschen ihm wohlgesonnen sind, damit er seinen Frieden hat. Viertens, was auch immer in der Vergangenheit geschehen ist, ich bin verantwortlich für die Gegenwart. Wie es mir jetzt geht, hängt von meiner Entscheidung ab. Ich kann die Vergangenheit nicht verändern. Ich kann das nicht rückgängig machen. Aber ich kann jetzt den Frieden haben, indem ich vergebe, indem ich loslasse, indem ich dem anderen vergebe oder auch mir selbst vergebe. Schuldzuweisung. Es ist alles deine Schuld. Du bist schuld daran, wie ich mich fühle. Wenn in der Ehe jeder sagt, du musst dich so und so verhalten, damit ich glücklich bin, dann wird man immer eine Erwartung haben. Und wenn ich nicht glücklich bin, ist immer der andere schuld. Du bist schuld, weil du heute Morgen mich komisch angeguckt hast. Deswegen habe ich jetzt das Recht, mich unglücklich zu fühlen. Das funktioniert nicht. Aber wenn ich denke, wie kann ich dich glücklich machen? Dann kann ich schauen, wie kann ich den anderen glücklich machen? Und dann ist nicht das Verhalten des anderen für meine Gefühle schuld, sondern ich kann selbst in mir, in der Beziehung zu Gott, meinen Frieden haben und kann dann daraus dem anderen positives Verhalten und liebesvolle Verhalten zeigen und geben. Wenn ich denke, du musst mich glücklich machen, dann bin ich immer von anderen abhängig. Aber wenn ich sage, ich möchte dich glücklich machen, und wenn das beide denken, dann machen beide den anderen glücklich und denken, nur so kann es funktionieren. Du bist verantwortlich für das ganze Elend meines Lebens. Oder manche sagen auch, das Schicksal ist verantwortlich für das Elend meines Lebens. Und solange ich in dieser Schleife drin bin, werde ich da nicht rauskommen, nicht den Frieden finden. Du bist schuld daran, wie mein Leben verläuft. Sicherlich kann man sagen, der andere hat eine Mitschuld in dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber wie es mir jetzt geht, da bin ich selbst mit verantwortlich. Nämlich, wie ich darüber denke, wie ich dazu stehe, wie ich meine Entscheidungen in meinem Herzen treffe. Schuldzuweisungen lösen keine Probleme. Schuldzuweisung ist wie eine Sucht. Zuerst fühlen wir uns besser, weil der andere ja schuld ist und nicht ich. Aber auf lange Sicht zerstört dieses Verhalten unser Leben. Bei jedem Vergehen müssen wir unterscheiden lernen zwischen der Absicht, warum hat der andere so gehandelt, und der Wirkung. Was hat das Verhalten bei mir ausgelöst? Es kann sein, dass jemand aus guter Motivation etwas getan hat, er wollte was Gutes tun, aber er hat es falsch gemacht und eine verheerende Wirkung gehabt. Und das Opfer, sagt er, weil er es eine so schlimme Wirkung auf mich hatte, deswegen ist der andere ein böser Mensch. Vielleicht war das andere gar kein böser Mensch, sondern der hat es gut gemeint. Wir tun oftmals von der Wirkung, die ich spüre, auf die Absicht zurückschließen. Und das ist gefährlich. Auch wenn ich sehr verletzt bin durch eine Situation, durch eine Tat, heißt nicht, dass der andere eine schlimme Absicht dabei hatte. Du gibst die Kontrolle ab, wenn du darauf beharrst, dass eine Handlung eines anderen Menschen nötig ist, um dein Leben zu verbessern. Wenn du darauf beharrst, wirst du immer etwas vom anderen benötigen, das dich glücklich machen soll. Der andere ist aber nicht bereit, nicht immer bereit, es auch dir zu geben. Die Frage ist, wer hat die Kontrolle über dein Leben? Du selbst? Mit der Kraft Gottes? Klagelieder 3, 19 bis 23. An all dieses rastlose Elend zu denken, ist Gift für mich und macht mich bitter. Doch immer wieder muss ich daran denken und bin von Verzweiflung und Schwermut erfüllt. Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Durch Gottes Güte sind wir noch am Leben, denn seine Liebe hört niemals auf. Jeden Morgen ist sie wieder neu da. Und seine Treue ist unfassbar groß. Interessant. Gott sagt hier, solange ich mich an das Elend erinnere, solange ich über das Elend nachdenke, je mehr ich über das Elend nachdenke, und das Elend war dort, als sie in der Klagelieder in Babylon waren. Jerusalem war zerstört und ihre Häuser waren zerstört und sie waren jetzt alle verschleppt nach Babylon. Und je mehr sie darüber nachgedacht haben, desto mehr Verzweiflung und Schwermut hat sie erfüllt. Aber in dem Moment, wo sie über Gottes Güte nachdenken, über das, was Gott noch aus dem Elend machen kann, kommt wieder Hoffnung und auch wieder positive Ausrichtung. Die Frage ist, worüber denke ich nach? Über das Elend oder über Gottes Lösung? 6 Schritte, um Erinnerungen zu verändern. Erstens, konzentriere dich auf das, was wahr ist. Und zwar von beiden Gesichtspunkten her. Zweitens, entwickle ein Einfühlungsvermögen in die Person, die dich verletzt hat. Drittens, rufe dir dein eigenes Fehlverhalten, das der Vergebung bedarf, ins Gedächtnis. Auch wir brauchen Vergebung. Und dann kann ich auch dem anderen vergeben. Viertens, überarbeite deine Geschichte, bis sie alle Gesichtspunkte möglichst genau wiedergibt. Das heißt, dass man mit Personen spricht, vielleicht, die dabei waren, dass man darüber nachdenkt, dass man versucht, auch von Gottes Seite her das zu sehen, von der Seite des anderen her das zu sehen. Fünftens, stelle dir den gewünschten Ausgang des Ganzen vor und eine Anpassung vor, die dieser Richtung entsprechen. Das heißt, dass ich mir bewusst bin, dass meine Wahrnehmung, meine Erinnerung nicht alles widerspiegelt, sondern dass ich das anpassen muss, meine Erinnerung. Sechstens, sei dir bewusst, dass Vergebung Zeit braucht. Sie ist in der Regel keine einmalige Angelegenheit. Martin Luther King sagte einmal, Vergebung ist keine einmalige Sache, Vergebung ist ein Lebensstil. Und die Schwarzen damals in den USA, als er lebte, wurden sehr stark diskriminiert. Und da zu vergeben, war nicht nur einmal, sondern das ganze Leben mussten sie den anderen, den Weißen, vergeben. In allem, was geschieht, lässt sich sowohl Gutes als auch Schlechtes finden. So wie bei der Rose. Du kannst dich an den Dornen stören und über die Dornen klagen, du kannst dich auch über die schöne Farbe der Blüte und den Duft freuen. Lerne, das Gute zu suchen. Beachte, du bist normal, wenn du Schwierigkeiten hast. Jeder Mensch hat Schwierigkeiten. Erst im Himmel hört es auf. Selbst dann werden wir uns mit den Schwierigkeiten dieser Welt auseinandersetzen müssen in den 1000 Jahren. Bedenke, dein bedeutendstes Wachstum resultiert aus deinen größten Schwierigkeiten. Das habe ich auch in den letzten Jahren erlebt. Es waren keine einfachen Jahre, als ich meine Frau gepflegt habe und auch als sie gestorben ist. Aber das hat mich verändert. Ich würde mir das nicht wünschen. Wenn mich jemand fragen würde, würde ich nicht sagen, ja, nein, das ist. Aber wenn es da ist, dann hilft es uns, Gott näher zu kommen und von Gott verändert zu werden. Das Ziel ist nicht vergessen, sondern inneren Frieden und neue Kraft zu finden. Dass ich an das Ereignis zurückdenken kann, was passiert ist, und der Schmerz nicht mehr. Es tut nicht mehr so weh. Das erreichst du, indem du dich anders erinnerst. Verändere deine Sichtweise, verändere dein Denken und du veränderst deine Gefühle. Vergebung ist, alle Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Es gibt keine bessere Vergangenheit. Die Vergangenheit kann man nicht mehr verändern. Nur vergeben. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst beeinflussen, wie deine Gegenwart von der Vergangenheit beeinträchtigt wird. Das kannst du. Das ist wichtig, darauf sich zu konzentrieren, darüber nachzudenken. Erstens, was ich mir selbst vorstelle, ist nicht immer das Beste für mich. Zweitens, die Geschichte, so wie ich sie sehe, ist nicht immer die ganze Geschichte. Und drittens, ich bestimme die Perspektive, durch die ich wahrnehme. Jesaja 55, 8 und 9 sagt Gott, denn meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Ich habe mir angewöhnt zu versuchen, manche Dinge oder manche Menschen aus der Perspektive Gottes zu sehen. Wie sieht Gott diesen Menschen? Und wenn es ein Mensch ist, wo es mir schwerfällt, ihn zu lieben, dann denke ich, hasst Gott diesen Menschen auch? Nein, Gott liebt jeden Menschen. Wie kann Gott diesen Menschen lieben, der doch so böse ist? Dann sage ich, wenn Gott ihn lieben kann, dann kann er mir auch die Liebe dazu ins Herz geben. Und mindestens, dass ich Mitleid mit ihm habe. Und lieben heißt eigentlich, ihm das Beste wünschen. Corrie ten Boom sagte, Vergebung ist die Macht, welche die Ketten der Bitterkeit und die Fesseln der Selbstsucht zerbricht. Ziele für die Zukunft. Die einzige effektive Antwort auf die Vergangenheit ist Vergebung. Die einzige effektive Antwort für die Gegenwart ist Liebe. Und die einzige effektive Antwort für die Zukunft ist Hoffnung. Dass ich Hoffnung habe. Vergebung ändert nicht meine Vergangenheit, aber sie verändert meine Gefühle in der Gegenwart. Das ist wichtig. Und meine Möglichkeiten für die Zukunft. Denn wenn ich nicht vergebe, bin ich blockiert. Und durch Vergebung bin ich frei. Desmond Tutu sagte, ohne Vergebung gibt es keine Zukunft. Und das war damals in Südafrika, das Apartheid-System, wo die Schwarzen unterdrückt wurden. Und als die Schwarzen an die Macht kamen, war es sehr problematisch, weil dann die Stimmung umgeschwenkt ist und die Schwarzen auf einmal die Weißen angegriffen haben. Und er sagte, wenn wir den Weißen nicht vergeben, gibt es für das Land keine Zukunft. Warum? Weil wenn wir Rache üben an den Weißen, dann werden die auch wieder Rache üben und dann geht das immer weiter, wie in Israel mit den Palästinensern und den Israelis. Man kann nur eine Zukunft haben, wenn man vergibt. Hoffnung verändert unsere Wahrnehmung und unsere Interpretation von Ereignissen. Wenn man dir Unrecht getan hat, gibt es zwei Probleme. Erstens, du bist verletzt worden. Daraus entsteht oftmals Ärger, Feindseligkeit, Groll. Du kannst diese Tatsachen nicht verändern, aber wir können heil werden. Wir können vorwärts gehen. Und zweitens, dein Vertrauen wurde missbraucht. Und wir reagieren oftmals daraus mit Misstrauen, Rückzug, Vermeidung. Wenn ich jemandem 1.000 Euro geliehen habe und der das Geld veruntreut hat, werde ich das zweite Mal ihm keine 1.000 Euro mehr geben. Das Vertrauen ist nicht mehr da. Muss ich auch nicht. Das heißt, wir reagieren mit Misstrauen, mit Rückzug, mit Vermeidung. Das heißt, ich muss mich nicht selbst weiteren Verletzungen aussetzen. Wenn ich es vergebe, heißt das erstmal, dass ich bereit bin, den Ärger und den Groll loszulassen. Vergeben heißt nicht, dass ich wieder dem anderen vertrauen muss. Wenn es zu einer Versöhnung kommt und man auch wieder Vertrauen investieren möchte, dann kann es auch dazu kommen, dass auch Vertrauen wieder aufgebaut wird. Aber das geschieht erst Schritt für Schritt, dass der andere sich als vertrauenswürdig erweist. Vergebung ist gratis. Vertrauen muss verdient werden. Vergeben kann ich dem anderen so, einfach weil ich mich entscheide. Aber dem anderen zu vertrauen, tue ich erst wieder, wenn ich merke, er ist vertrauenswürdig. An Vergebung sind keine Bedingungen geknüpft. Versöhnung und Wiederherstellung, Wiedervereinigung ist von verschiedenen Bedingungen abhängig. Es gibt zwei Dinge, die wir oftmals durcheinander bringen und die müssen wir auseinanderhalten. Das erste ist die Schuld. Wenn mich jemand verletzt, entsteht Schuld. Oder wenn ich jemanden verletze, entsteht Schuld. Und wie können wir mit der Schuld umgehen? Schuld kann man nicht wegtherapeutisieren, Schuld kann man nicht wegdiskutieren und auch nicht verdrängen. Schuld kann man nur durch Vergebung bewältigen. Ich fühle mich schlecht wegen einem bestimmten Verhaltens. Der andere hat sich so und so verhalten mir gegenüber, deswegen fühle ich mich schlecht, ich habe ein negatives Gefühl und ich kann das nur bewältigen, überwinden durch Vergebung. Und ich werde auch schuldig vor Gott, vor den Menschen. Und es geht nur über Vergebung, dass Gott mir vergibt. Und Vergebung heißt Gnade. Aber es gibt noch einen zweiten Bereich. Das ist die Scham. Wenn ich etwas Schlimmes getan habe, dann schäme ich mich. Und wie kann ich die Scham wieder überwinden? Scham kann man nur bewältigen durch Annahme, durch Liebe. Indem ich dem anderen zeige, ich nehme dich an, so wie du bist. Deswegen, das sind immer zwei Bereiche. Die Vergebung ist die eine Seite, aber dann dem anderen zu zeigen, dass man ihn annimmt als Person. Dadurch kann die Scham des anderen überwunden werden. Wichtig ist auch, sich selbst zu vergeben. Manche haben Schwierigkeiten, sich selbst zu vergeben bei manchen Dingen, die sie gemacht haben in der Vergangenheit. Vergib dir selbst für das, was du getan hast, nicht für das, was oder wer du bist. Manche sagen, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich habe das und das in der Vergangenheit gemacht. Nein, vergib dir selbst für das, was du gemacht hast. Für spezifische Dinge. Vergib dir selbst für das, für die Situation, das Spezifische, das und das habe ich gemacht. Nicht, dass man sagt, ich bin allgemein ein schlechter Mensch. Dafür müssen wir uns nicht vergeben. Wenn wir unser Leben Gott gegeben haben, sind wir Gottes Kinder. Wir sind Prinzen, Prinzessinnen des Allerhöchsten. Aber wenn wir schlimme, böse Dinge gemacht haben, dafür kann ich um Vergebung bitten. Und dafür kann ich sagen, das tut mir leid. Für das, was du falsch gemacht hast, nicht für das, was du fühlst. Unsere Gefühle sind kein Gradmesser für das, was richtig oder falsch ist. Aber das, was wir falsch gemacht haben, das ist die Sünde. Da sollen wir um Vergebung bitten und uns selbst vergeben. Für unsere Gefühle müssen wir uns nicht vergeben. Die Gefühle sind die Folge unseres Denkens. Gefühle sind keine Sünde. Gefühle sind ein Ausdruck dessen, wie ich über manche Dinge denke, über mich selber denke, über Gott denke. Jesaja 41, Vers 10, da sagt Gott, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Es gibt so viele Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, die uns zeigen, dass Gott uns liebt, dass Gott das Beste für uns möchte und dass wir an seiner Hand uns selbst annehmen dürfen. Denn oftmals sind manche Dinge, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, so stark, dass wir Schwierigkeiten haben, uns selbst anzunehmen und selbst zu lieben. Wenn Gott mich liebt, wenn Gott mir hilft, wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, dann dürfen wir uns selbst auch vergeben und es selbst annehmen. Einige Lebensregeln. Vergebung gleicht einer Reise. Je tiefer die Wunden, desto länger die Reise. Zweitens, mache das Wichtigste zur Priorität deines Lebens. Drittens, behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden willst. Matthäus 7, Vers 12. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt, sagt Jesus. Ein Zitat von Ellen White, Das bessere Leben, 111. Versetze dich in des anderen Lage. Vergegenwärtige dir sein Fühlen, seine Schwierigkeiten, seine Enttäuschungen, seine Freuden und seine Leiden. Denke, du stecktest in seine Haut und dann tu ihm danach, wie du wünschest, dass in gleicher Lage dir getan würde. Dies ist ein rechtes Gesetz der Redlichkeit. Anders ausgedrückt lautet es, sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. So haben es schon die Propheten je und je als Hauptsache verkündigt. Es ist himmlisches Gesetz, das sich in allen entfalten wird, die seiner Weisung folgen. Den anderen, sich in anderen hineinzuversetzen, das ist etwas, was wichtig ist. Und das hilft uns auch, unsere eigenen Dinge anzunehmen, vergeben zu können und auch unsere Gefühle so zu verändern, dass wir gute Gedanken und gute Gefühle haben können. Jesus liebt dich. Er möchte dich heilen. Komm zu ihm und bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Wir alle werden schuldig vor Gott. Bitte ihm um Kraft, anderen vergeben zu können. Er will dich frei machen. Ich weiß wohl, sagt Gott, was ich Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Jeremia 29,12, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Gott möchte uns Zukunft geben, Hoffnung geben. Und ich kann euch auch noch mal ermutigen, auch Dinge in der Vergangenheit aufzuschreiben, wo ihr verletzt worden seid. Aufzuschreiben und dann zu entscheiden, ich vergebe. Auch drunter zu schreiben, ich entscheide mich zu vergeben. Und dann jeden Morgen, wenn ihr aufwacht, wenn ihr euer Leben Gott übergebt, zu sagen, ich entscheide mich zu vergeben. Und auch bei Dingen, die vielleicht aus der Vergangenheit euch als relativ klein erscheinen, macht es ruhig. Ich habe es auch gemacht und ich habe gemerkt, es macht einen Unterschied. Gott hilft und Gott heilt. Gott schenke uns seine Kraft und Gnade dazu. Amen. Amen.